Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 8. Dezember. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Am Anfang muss ich hier jetzt direkt mal eine Grundsatzfrage stellen. Seid ihr eher Hundemenschen oder Katzenmenschen? Ich habe zwei Katzen, ich bin da also ein bisschen parteiisch. Heute soll es aber um die hier gehen. Hunde sind nämlich ein brandaktuelles Thema in Castrop-Rauxel. Einige Besitzerinnen und Besitzer müssen bald nämlich deutlich mehr Hundesteuer zahlen. Außerdem sprechen wir über eine Baustelle, die daran schuld sein soll, dass sich einige Händler kaum noch über Wasser halten können. Aber bevor wir uns auf diese zwei Themen stürzen, habe ich noch einen kleinen Nachrichtenüberblick für euch. Zu spät in der Not. In Castrop-Rauxel schlagen Feuerwehr und Rettungsdienst Alarm. Laut einem aktuellen Rettungsbericht kommen bei uns 50% der Rettungswagen zu spät zum Einsatzort. Besonders in den Stoßzeiten zwischen 7 und 19 Uhr müsste man eigentlich einen Rettungswagen mehr haben. Es fehlt aber sowohl an Räumlichkeiten als auch an Personal, denn insgesamt wären 16 Mitarbeiter mehr nötig. Die Politik, die wurde jetzt darüber informiert, aber über die Kosten oder eine mögliche Umsetzung wurde noch nicht gesprochen. Es wird teurer. Der EUV erhöht seine Gebühren für das Jahr 2024. Ab dem kommenden Jahr werden die Kosten für die Straßenreinigung um 9% steigen. Ebenso die Abfallgebühren und viele weitere Abgaben. Diese Anpassungen sind aufgrund der hohen Inflation und Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst gemacht worden. Viele Verletzte. Bei einem Unfall in Castrop-Rauxel sind am Donnerstagmittag mehrere Personen verletzt worden. Ein Bus musste auf der B235 ziemlich hart abbremsen. 10 Personen im Bus haben sich dabei verletzt. 5 mussten am Ende sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Für eine Stunde musste die B235 in Fahrtrichtung Norden an der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Bei unserem ersten großen Thema, da geht es ja heute um Hunde. Aber bevor wir dazu kommen, Tobi, muss ich dir natürlich auch meine Einstiegsfrage stellen. Eher Hunde oder eher Katzen?
Ich habe gar keine Haustiere und ich würde mir weder Hunde noch Katzen zulegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, jetzt bin ich aber neugierig. Wenn du ein Tier dir holen müsstest, welches wäre es dann?
Wahrscheinlich ein Kaninchen.
Oh, süß.
Aber da muss man ja 2 nehmen, weil sonst wären die einsam, also dann 2. Und die würde ich draußen im Garten im Stall halten.
Süß.
Mit Auslauf.
Mit Auslauf, sehr gut. Heute geht's aber leider nicht um süße Kaninchen, sondern am Ende tatsächlich um ein ziemlich ernstes Thema. Denn in Castrop-Rauxel, jeder der einen Hund hat, weiß das, muss man Hundesteuer zahlen. Das sind so im Jahr ungefähr 100 Euro, ganz genau sind es 95. Jetzt wurde aber entschlossen, dass einige ein bisschen mehr zahlen müssen.
Genau, und das sind die Halter von 4 bestimmten Rassen, die auf einer Liste gefährlicher Hunde stehen. Und das steht im Hundegesetz des Landes NRW. Das sind zum Beispiel Pitbull Terrier oder Staffordshire Terrier. Und für die fällt jetzt künftig ein dreifacher Steuersatz quasi auf die Halter dieser Hunde zurück. Das ist am Donnerstag im Stadtrat so beschlossen worden und vorher gab es auch eine Diskussion darüber und auch eine Debatte, weil es gibt auch Gegner dieser Steuererhöhung in diesem Fall.
Ich versuche mich jetzt mal in das Land hineinzuversetzen und denke mir so, ja okay, die heißen gefährliche Hunde, das heißt, die greifen vielleicht öfter Menschen an und deswegen will man das weniger attraktiv machen, dass die ja gehalten werden. Klingt ja erstmal logisch. Was sind denn die Argumente der Gegner?
Genau, so argumentiert die Stadt unter anderem. Sie sagt, es sei nicht zur Sanierung des Haushaltes, sondern vor allem, um eine Steuerungswirkung zu erzielen. Und außerdem machen die anderen Städte das auch. Und wenn es das Landeshundegesetz gibt, dann müssen wir als Stadt ja im Prinzip uns auch auf dieser Basis orientieren. Und weil wir sowieso eine Reform dieses Hundesteuergesetzes für uns in der Stadt haben wollten, also der Satzung ist kein Gesetz, mussten wir uns dann auch an die Landesregeln halten. So war hier in der Stadt die Begründung. So, und die Gegner, das hattest du ja eigentlich gefragt, sagen, man kann anhand einer Rasse eines Hundes gar nicht sagen, dass der gefährlich ist oder nicht, sondern das hat eigentlich nur mit der Erziehung bzw. dem Lebenslauf eines Tieres zu tun.
Du hast ja auch mit Menschen gesprochen, die selber so einen in Anführungsstrichen gefährlichen Hund besitzen.
Genau, Andreas Kemmler ist so einer, der wohnt in Frohlinde, ist auch politisch im Stadtrat in Castrop-Rauxel aktiv und der hat mir ein Foto von sich und seinem Hund geschickt und mir ein bisschen was über das Zusammenleben mit dem Haustier erzählt. Also er hat diesen Hund aus dem Tierschutzverein übernommen, so wie das bei diesen Listenhunden, so nennen wir sie mal in Anführungsstrichen, so üblich ist, denn es gibt eigentlich ein Züchtungsverbot und man darf sie sich auch nicht zulegen in Nordrhein-Westfalen, weil sie eben auf dieser Liste gefährlicher Hunde stehen. Außer man kann sie eigentlich nur aus Tierschutzvereinen dann nehmen, offiziell. Und man weiß ja, auch beim Thema Hunde gibt es so einen, ich sag mal, halblegalen Markt oder vielleicht auch illegalen Markt, wo Züchter aus dem Ausland Hunde importieren und die dann vielleicht auch nicht über offizielle Kanäle verkaufen. So, er hat also diesen Hund aus dem Tierheim übernommen und sich dann dieses Hundes angenommen und ist offensichtlich jetzt schon seit mehreren Jahren mit ihm total glücklich und gut zufrieden. Und der Hund hat auch seitdem, sagt er zumindest, noch keiner Fliege was zu Leide getan.
Wie heißt der Hund denn?
Der heißt Chico und muss ab und zu auch eigentlich einen Maulkorb tragen, wenn man mit ihm rausgeht, und eine Leine. Also da gibt es schon relativ strenge Regeln für Hundehalter. Klar, die Leinenpflicht gilt insgesamt, aber natürlich für gefährliche Hunde und auch sehr große Hunde nochmal gesondert. Und darüber scheint mir dieser Hundehalter Andreas Kemmler auch sich sehr gewahr zu sein. Also er scheint da verantwortungsbewusst mit umzugehen, was man jetzt natürlich aber nicht von jedem Hundehalter auch immer so sagen kann. Das muss man ja auch wissen.
Also jetzt stehen auf der einen Seite steht die Stadt, die sagt, hier, wir wollen das ein bisschen lenken. Und auf der anderen Seite stehen die Gegner, die sagen, naja, aber unsere Hunde sind gar nicht gefährlich. Wenn man die richtig erzieht, dann es geht bei jedem Hund nur um Erziehung. Kann man das dann irgendwie mit Zahlen unterlegen oder hinterlegen?
Ja, wir haben die Stadt gefragt. Es gibt in Castrop-Rauxel Stand Dezember 6.173 registrierte, gemeldete und damit steuerpflichtige Hunde. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und zwar gilt eine Ausnahme für einen Hund, den ich vom Tierschutzverein übernehme, damit quasi auch ein Platz im Tierheim frei wird. Den kriege ich für ein Jahr erstmal steuerfrei. Also das ist im Prinzip eine Belohnung. Wenn ich zu einer Züchtung gehe, kriege ich diese Belohnung nicht. Wenn ich zum Tierheim gehe, dann mache ich mich ja in gewisser Weise auch so ein bisschen gesellschaftlich verdient. Dann kriege ich ein Jahr Steuerfreiheit. Und genau, 6.173 Hunde gibt es insgesamt. Und diese Listenhunde, das ist total interessant, gibt es genau 50 in Castrop-Rauxel. Also wirklich ein verschwindend kleiner Anteil.
Und diese Hunde, die sind jetzt besonders häufig dadurch aufgefallen, dass sie Menschen angreifen?
Nö.
Überhaupt nicht.
Genau, ich habe mich ein bisschen in die Studienlage reingefuchst und es gibt wirklich wissenschaftliche Studien, die besagen, nach einer Rasse kann man überhaupt nicht definieren, ob ein Hund gefährlicher ist als ein anderer. Es gibt immer mal wieder ganz fiese Vorfälle. Es gibt auch tödliche Hundebisse und da sind natürlich manchmal eben auch solche Hunde dabei. Aber das liegt tendenziell eher an etwas anderem. Denn es gibt tatsächlich eine, ich sag mal, vielleicht auch halblegale oder illegale Szene von Leuten, die sich bewusst solche Hunde zulegen und die dann auch abrichten. Also weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Spaß dran haben oder weil sie, weiß ich nicht, gefährliche Hunde eben auch so, naja, heranzüchten. Und das ist natürlich fatal und darf nicht sein, aber die orientieren sich dann gerne natürlich auch an diesen, ich sag mal, tendenziell auch eher giftigen Rassen, weil die sehen auch ein bisschen aggressiv aus und so. Also man kann schon sagen, vor den Hunden, wenn ich denen im Stadtgebiet begegnen würde, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Angst als jetzt vor einem Yorkshire Terrier oder einem Dackel oder so.
Oder einem Pudel.
Wobei, auch da sagen Hundehalter und auch Experten, ich habe mit einer Trainerin einer Hundeschule gesprochen, man kann auch andere Hunde abrichten. Grundsätzlich haben die alle einen Jagdtrieb und wenn man...
Und Dackel wurden noch immer so für Jagd benutzt und so ein Dackel sieht jetzt nicht tendenziell, also so vom Look sieht der jetzt nicht tierisch gefährlich aus.
Genau, also wer sich das Gebiss eines Hundes ansieht, der weiß, das ist ein Fleischfresser und so und die jagen halt auch. Und ob sie jetzt eine Maus jagen oder einen Fuchs oder einen Menschen, einen kleinen Menschen, ein Kind möglicherweise so, das kann natürlich dann alles passieren. Und wenn man Hunde darauf abrichtet, so trainiert, dann natürlich tendenziell noch häufiger. Aber wie gesagt, das können auch Schäferhunde sein, Dobermänner oder weiß Rottweiler oder weiß der Henker, was es noch alles für Rassen gibt, die aber gar nicht auf dieser Liste der gefährlichen Hunde stehen.
Okay, also irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Jetzt gibt es ja aber eine Möglichkeit für Menschen, die einen gefährlichen Hund besitzen, trotzdem sich jetzt um diesen höheren Steuersatz rumzuschlingeln.
Ja, man kann einen Wesenstest machen. Da muss man also als Halter mit dem Hund zu Experten gehen, zum Beispiel zum Veterinäramt oder zu einem Tierarzt und kann dort mit dem Hund so eine Prüfung machen. Also ich sag mal so, stellt man sich vor wie so ein Charaktertest und da kriegt man dann beglaubigt von einem Gutachter, ob dieser Hund jetzt gefährlich ist, wirklich oder eigentlich eher nicht. Und dann geht man mit diesem Dokument letztlich zur Stadt, belegt das vor und dann wird man wieder auf den einfachen Steuersatz zurückgesetzt. Diesen Wesenstest gibt es aber auch nicht umsonst. Also da muss man auch ein bisschen Geld für hinlegen. Also mindestens mal so 200-300 Euro. Davon ist die Rede. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der die Kritiker besonders stört. Sie sagen, also das Halten von Kampfhunden wird finanziell sehr unattraktiv und gerade Menschen, die weniger Geld haben, werden so im Prinzip genötigt, möglicherweise ihren Hund abzugeben. Und wo landet er dann? Wahrscheinlich im Tierheim. Und das Tierheim ist ja eh schon voll und hat gar keine freien Zwinger mehr. Und durch diese Steuererhöhung überlasten wir möglicherweise künftig unser Tierheim am Deininghauser Weg.
Okay, schwieriges Thema und der Widerstand war groß. Beschlossen wurde es jetzt trotzdem. Gibt es irgendwie eine Perspektive, dass sich da nochmal was ändert? Oder ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen?
Genau, es gab so 600-700 Unterschriften auf so einer Online-Petition. Die wurden auch eingereicht, aber darauf hat jetzt letztlich keine Veränderung mehr in der Beschlusslage gegeben. Doch, ein bisschen schon. Man will das evaluieren. Das heißt also, mit beschlossen ist, dass jetzt 2 Jahre lang genau hingeschaut wird, ob es nun durch diese Änderung dazu kommt, dass im Tierheim mehr dieser gefährlichen Hunde abgegeben werden oder nicht. Und wenn dem so sein sollte, dann will sich Verwaltung und Politik also offenbar nochmal zusammensetzen und überlegen, ob das vielleicht doch nicht so der richtige Schritt war.
Okay, irgendwie kein besonders optimistisches Ende für die Hundehalterinnen und Hundehalter, aber zumindest gibt's ja einen kleinen Lichtblick. Vielen Dank, Tobi.
Gern.
Auch wenn es bei unserem zweiten großen Thema heute nicht um Tiere geht, wollte ich meiner Kollegin Anna-Katharina Wrobel die Chance nicht nehmen und auch sie fragen, Hunde oder Katzen?
Definitiv Hunde.
Warum?
Weil Hunde einfach toller sind als Katzen. Katzen sind mir zu launisch, zu unberechenbar. Die haben ihren eigenen Willen.
So, und das war's mit der Podcast-Folge für diese Woche. Vielen Dank, Anna.
Nein. Danke auch, Nora.
Okay, ich akzeptiere das mal, aber leite dann jetzt elegant über zu deinem eigentlichen Thema. Denn es gibt in Castrop eine große Baustelle, die großen Ärger macht. Um welche Baustelle geht es da denn? Wir haben im Podcast schon drüber gesprochen.
Es geht um die Baustelle am Markt. Zwischen der Hausnummer 7 und zwischen der Straße Biesenkamp, dort ist eine Baustelle eingerichtet worden. Ich würde gar nicht sagen, dass sie besonders groß ist, der Abschnitt ist relativ kurz, aber sie hat große Auswirkungen auf die ansässigen Geschäftsleute.
Was ist denn das Problem? Weil wenn man sich das mal vorstellt, über den Biesenkamp kann man ja eigentlich immer noch fahren, der ist ja nicht gesperrt, sondern es ist ja nur dieses kleine Verbindungsstück.
Man kommt natürlich jetzt nicht mehr so leicht zum Markt, wo ja viele Parkplätze sind. Aktuell sind es ja sogar weniger, weil das Castroper Weihnachtsdorf natürlich ein bisschen Platz in Anspruch nimmt. Statt der regulär 108 Parkplätze, wie die Stadt mir verraten hat, sind aktuell, meine ich, 34 nutzbar. Das heißt, es fallen sowieso schon Parkplätze weg und die kann man erst erreichen, wenn man einmal quasi um den ganzen Pudding gefahren ist. Und die Leute in Castrop-Rauxel brauchen Parkplätze. Zumindest sagen das die ansässigen Einzelhändlerinnen und Einzelhändler.
Genau, welche Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sind das denn jetzt, die sagen, ey, das ist ein Problem für uns?
Es sind gar nicht unbedingt die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die direkt an der Baustelle sitzen, sondern direkt unmittelbar im Umfeld, also vor allem am Biesenkamp. Ich habe mich vergangene Woche oder in dieser Woche mit Simone Hendrich von dem Strumpfladen am Biesenkamp 8 getroffen und die hat genauso wie zuvor auch Frau Reffelmann vom Bettenstudio Rega Prestige oder Vera Kupitecki von BAM, die Kinderschuhprofis, einfach darüber geklagt, dass die Leute jetzt nicht mehr direkt vor dem Geschäft parken können. Dann vielleicht einmal rumfahren und gucken, ob sie was in unmittelbarer Nähe finden. Vielleicht auch ein zweites Mal. Und wenn sie nichts finden, einfach sagen, okay, dann gehe ich hier halt nicht einkaufen.
Okay. Und die merken das auch an ihren Umsätzen?
Ja, Frau Hendrich hat mir erzählt, dass sie schätzt, dass sie jetzt im Weihnachtsgeschäft, und das ist natürlich für sie die umsatzstärkste Zeit, weil sie eben Strümpfe, Strumpfhosen, Accessoires wie Hüte oder Mützen, also alles winterliche Dinge vertreibt, dass sie ungefähr 50% mit 50% Einbußen rechnet.
Okay, ich kann mir vorstellen, 50% Einbußen, das geht an die Substanz, oder?
Ja, sie hat gesagt, meine Existenz ist bedroht, die steht auf dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Was sagt denn die Stadt zu all dem? Weil, also die hat ja eigentlich ein Interesse daran und ich würde es auch ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie die Händler loswerden will. Die will ja schon, dass denen hier gut geht.
Ja, die Stadt begründet diese kurzfristige Baumaßnahme. Genau läuft die Baustelle wahrscheinlich bis zum 22. Dezember. Also sie soll noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. Aber für das Weihnachtsgeschäft ist das ehrlicherweise zu spät, außer vielleicht für so Last-Minute-Einkäufer wie mich. Aber die sagen, die hatten erst jetzt die Möglichkeit, die Baustelle einzurichten, weil da geht es um Fördermittel. Die haben sie bewilligt bekommen. Die Bewilligung kam aber erst September, Oktober rum. Und bis es dann eben soweit war, dass sie wirklich bereit waren, eine Baustelle einzurichten, war eben jetzt Dezember.
Das heißt, es gab ja nicht so ein großes Zeitfenster, um das vorher mit den Händlern abzusprechen, beziehungsweise die Baustelle zum Beispiel in den Januar zu legen.
Richtig, denn wenn im Januar werden die Fördergelder verfallen, die müssen zwingend Ende des Jahres ausgegeben worden sein. Das war eben noch ein letzter Restposten und man kann jetzt eigentlich nur schlussendlich sagen, dass es natürlich relativ ungünstig ist, dann gerade die letzte Baustelle in dem Jahr an so einem prominenten Standort und für den Einzelhandel wichtigen Standort einzurichten.
Gab es denn da nochmal Gespräche mit den Händlern und der Stadt? Also könnte man da irgendwas machen, irgendwie vielleicht eine bessere Ausschilderung für alternative Parkplätze oder so?
Die Händlerinnen und Händler oder Frau Hendrich hat mir vor allem gesagt, dass sie jetzt keine Information vorher erhalten hat. Der EUV, der die Baustelle eingerichtet hat und da die Maßnahmen vornimmt, der hat erklärt, dass er die ansässigen Händler vorher schon informiert hat, mit einer Broschüre und Kontaktdaten hinterlegt hat. Aber Frau Hendrich ist eben, dadurch, dass sie am Biesenkamp ist, nicht direkt ansässig, sondern man muss ja einmal über die Straße gehen und dann ist man erst in ihrem Geschäft. Und da bis dahin sind die Bauleiter wohl nicht gegangen.
Treue Podcast-Hörerinnen und treue Podcast-Hörer, die werden sich daran erinnern. So eine ähnliche Situation, die hatten wir im Sommer schon mal, als der Marktplatz gesperrt wurde für diese große Sandfläche. Und da auch sich jede Menge Händlerinnen und Händler beschwert haben, ey, ihr habt vorher nicht mit uns geredet, die ganzen Parkplätze sind weg. Also das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen wiederholt, als hätten Stadt und EUV da nicht so richtig draus gelernt. Zumindest wirkt das jetzt so, oder Anna?
Ja, es wirkt ein bisschen so. Ich kann die Argumentation von EUV und Stadt nachvollziehen, wenn es wirklich sonst nicht zu dieser Baumaßnahme gekommen wäre, dann wäre das natürlich auch bitter gewesen. Es ist schon sinnvoll, dass diese Strecke barrierearm umgebaut wird.
Ja, ja, die war vorher eine richtige Huckelpiste.
Genau. Und wir haben nun mal viele Menschen hier, die nicht so gut zu Fuß sind oder auch mit einem Rollator unterwegs sind oder auf Krücken. Und natürlich ist es gut, wenn die sich besser fortbewegen können. Dass es den ansässigen Geschäftshändlerinnen hier das Weihnachtsgeschäft verhagelt, ist natürlich bitter. Und ich bin gespannt, wie es im kommenden Jahr heißen wird, ob Frau Hendrich und auch Frau Reffelmann vom Bettenstudio, ob die ihre Geschäfte wirklich weiterführen können. Denn gerade wirkliche Einzelhändlerinnen und nicht so Filialisten, die es ja auch anteilig hier in Castrop-Rauxel gibt, die brauchen wir natürlich in der Innenstadt.
Das stimmt und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Vielen Dank, Anna, und bis das nächste Mal. Vielen Dank, Anna, und bis zum nächsten Mal.
Danke, Nora.
Am Samstag und Sonntag findet der Weihnachtsmarkt Henrichenburg statt. Samstag geht es um 15 Uhr los, Sonntag schon um 11 Uhr. Der Markt findet ganz in der Nähe der Lambertuskirche in der Ortsmitte statt. Heute, also am Freitag, wird ja gestreikt. Und ich kann verstehen, dass viele Menschen sich darüber ärgern. Ich bin selbst Bahnfahrerin und ich kenne diese Wut. Aber warum streiken die Lokführerinnen und Lokführer eigentlich? Mein Kollege Maurice Prior, der hat schon beim letzten Streit einen Artikel über Marian geschrieben. Der ist 27, aus Castrop-Rauxel und Lokführer. Und er hat mal erzählt, wieso er streikt. Ich fand es total spannend, mal die Stimme eines Lokführers zu hören, abseits von den Sprechern von Gewerkschaften oder der Deutschen Bahn. Den Text, den verlinke ich euch, wie alle anderen Themen, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Dieser Podcast, der ist kostenlos für euch. Aber viele Artikel, die ich euch in den Shownotes verlinke, die sind es nicht. Für die braucht man am Ende ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. So ein Abo lohnt sich aber, weil ihr könnt damit nicht nur die Texte in unseren Shownotes lesen, sondern seid rund um die Uhr und den ganzen Tag über alles aus Castrop-Rauxel und der Umgebung informiert. Da sind zum Beispiel jetzt gerade zu Weihnachten viele Hilfestellungen in der stressigen Adventszeit für euch dabei. Zum Beispiel eine Übersicht, wo man in Castrop-Rauxel Weihnachtsbäume kaufen kann oder ein Artikel, der euch zeigt, in welchen Restaurants es an Weihnachten noch freie Tische gibt. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert das doch einfach mal aus. Und das kostet euch auch nicht viel. Denn ein Abo kostet in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro. Ihr zahlt für jeden Monat also nur 1 Euro. Ich finde, da kann man nichts sagen und zum Ausprobieren lohnt es sich auf jeden Fall mal. Die Abo-Seite, die findet ihr ebenso wie die Themen in den Shownotes. Das war's für diese Podcast-Folge.
Ich wünsche allen menschlichen und tierischen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende und einen entspannten zweiten Advent. In der kommenden Woche, da hören wir uns hier nicht, denn ich habe Urlaub, sondern mein Kollege Luca Füllgraf, der schwingt sich zum ersten Mal hier hinters Podcast-Mikro. Also, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und ich wünsche euch nächste Woche viel Spaß mit Luca. Bis dahin, Glück auf!